Als Gast hier begrüßen wir Michael Hanisch vom Zimmertheater, Dramaturg und stellvertretender Intendant in Tübingen. Hallo Michael.
Hallo.
Wir reden heute über das Stück Die Akte Auguste D., Premiere am Samstag, 19. Dezember im Hörsaal der Klinik in Tübingen. Auguste D., Auguste Deter, war eine Patientin von Alois Alzheimer. An ihr protokollierte er quasi die nach ihm benannte Alzheimer-Krankheit. Das Stück in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft und der Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Michael, du hast auch was zum Lesen dabei zum Stück?
Genau, du hast eine ganz perfekte Überleitung gemacht, denn ich würde tatsächlich einen Ausschnitt aus diesen Protokollen zum Einstieg lesen. Szene Alzheimer Auguste, die erste Befragung am 26. November 1901. Wie heißen Sie? Auguste. Familienname? Auguste. Wie heißt Ihr Mann? Ich glaube Auguste. Ihr Mann? Ach so, mein Mann. Sind Sie verheiratet? Zu Auguste. Frau Deter? Ja, zu Auguste Deter. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Wochen. Was habe ich hier in meiner Hand? Eine Zigarre. Richtig. Und was ist das? Ein Bleistift. Danke. Und das? Eine Stahlfeder. Auch richtig. Was ist das, Frau Deter? Ihr Portemonnaie, Herr Doktor. Ja, richtig. Und das? Ein Buch. Und was liegt neben meinem Notizbuch? Ein Schlüsselbund. Woraus besteht er? Aus einzelnen Schlüsseln. Ja, das mal als Einstieg, so geht die Akte Auguste D. los. Das Stück heißt einfach, ja, wie die Protokolle, die Alzheimer geschrieben hat, also diese Frau Auguste Deter in Frankfurt in der Klinik für Psychiatrie und ja, damals hieß es noch im Volksmund das Irrenschloss, aufgenommen hat. Zum Fall selber, Auguste Deter war zu diesem Zeitpunkt 51 Jahre alt. Und sie wurde in diese Klinik eingewiesen von ihrem Mann, der hat sie dorthin gebracht, weil sie seit 6 Monaten immer verwirrter geworden ist, immer vergesslicher geworden ist, Dinge getan hat, die sie früher nicht getan hat, von zu Hause weggelaufen ist, dann nicht mehr zurückgefunden hat. Und ja, zu diesem Zeitpunkt war einfach nicht klar, was fehlt dieser Frau. Es wurden dann alle möglichen Untersuchungen angestellt. Sie war von der Gesundheit her, der Körper war normal, ein bisschen untergewichtig war sie wohl, aber ansonsten motorisch hat alles funktioniert, nur eben, dass irgendwas im Denkvorgang nicht stattgefunden hat, nicht funktionieren konnte. Alois Alzheimer, der hat eben angefangen, diese Frau immer wieder zu untersuchen, immer zu befragen und kam relativ schnell drauf, dass eben tatsächlich irgendwas Organisches im Hirn sein muss, aber er konnte es natürlich nicht untersuchen. Also die Röntgenmethode war gerade erst erfunden zu dieser Zeit, die Röntgenstrahlen. Allerdings kann man bestimmte Bereiche des Gehirns eben nicht röntgen und so hat er jetzt erstmal versucht, eben über Befragungen ein Bild von dieser Frau zu machen. Alois Alzheimer muss man vielleicht auch mal erwähnen und das ist dann wiederum der Bezug zu Tübingen, hat ja hier auch in Tübingen studiert, nicht nur in Tübingen studiert, aber er hat in Würzburg und Tübingen studiert und hat hier eben auch eine Zeit lang gelebt und vielleicht kennen die einen oder anderen Tübinger die Plakette am Prinz Karl, an der Mensa Prinz Karl, das war zu dem damaligen Zeitpunkt eben ein Wohnheim, wo Alois Alzheimer gelebt hat.
Das klingt ja alles sehr spannend, aber auch dieser Dialog zu Anfang ist ja sehr monoton. Was mich mal interessieren würde, dieses Stück gibt es, glaube ich, schon seit 10 Jahren oder 15 Jahren. Wie ist es dazu gekommen, überhaupt darüber ein Stück zu machen, die Entstehung von dieser ganzen Geschichte? Kannst du da uns was zu erzählen?
Ja, also das Stück basiert größtenteils eben auf den Originalakten. Und diese Originalakten waren ganz lang verschollen. Alois Alzheimer war nicht nur in Frankfurt dann als Psychiater tätig, sondern auch in München und dann in Breslau. Und nachdem er Frankfurt verlassen hat, hat er sich zwar die Akte hinterher schicken lassen nach München, auch dann nachdem Auguste Deter gestorben war. Er hat dann auch das Gehirn zur Untersuchung bekommen, das können wir vielleicht später auch noch erklären, was er dann dort rausgefunden hat. Er hat dann aber die Akten zurück nach Frankfurt geschickt und dort sind sie dann einfach im Archiv der Psychiatrie verschwunden. Und 1997 haben Konrad und Ulrike Maurer, zwei Historikerforscher, eben sich auf die Suche nach diesen Akten gemacht und sie dann tatsächlich wiedergefunden. Also nach knapp 100 Jahren sind diese Akten zum ersten Mal wieder aufgetaucht und man konnte eben diese erste Befragung einsehen. Und dieser Fall Auguste Deter gilt ja, wie gesagt, als der erste Fall, an dem Alois Alzheimer dieses Krankheitsbild beschrieben hat. Die Krankheit wurde ja erst später nach ihm benannt. Er hat sie auch nicht selbst so benannt, sondern das waren Kollegen von ihm, die Krankheit dann nach ihm benannt haben. Und nachdem Konrad und Ulrike Maurer eben diese Akten gefunden haben, gab es erste szenische Lesungen aus diesen Akten. Und Ulrike Hoffmann, die ist Verlegerin und Dramatikerin, hat dann daraus ein Stück gemacht. Das ist dann in Zürich uraufgeführt worden. Und das ist eben das vorliegende Stück, was wir eben dann auch am Samstag zur Premiere bringen, allerdings eben als szenische Lesung zur Premiere bringen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, denn das Stück hat eine unglaubliche Personalfülle, die könnten wir vom Zimmertheater gar nicht leisten. Allerdings wollten wir eben in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft und der Uniklinik gerne was machen, denn der 19. Dezember ist ein ganz besonderes Datum, es ist der 100. Todestag von Alois Alzheimer.
Nun hast du gesagt, szenische Lesung. Wie stellt man sich das vor? Wer liest und wie viele Schauspieler lesen?
Also ich habe die szenische Lesung eingerichtet oder bin dabei, die szenische Lesung einzurichten. Wir werden das Ganze mit zwei Schauspielern machen, Nicole Schneider und Robert Arnold. Wir arbeiten mit ganz minimalen Mitteln, denn die zwei Schauspieler werden natürlich immer wieder zwischen den Figuren hin und her springen. Ich habe das jetzt so eingerichtet, dass dann auch immer wieder Namen fallen, damit der Zuschauer, Zuhörer weiß, in welcher Situation er sich befindet. Die Regieanweisungen werden zum Teil mitgelesen. Es wird teilweise schon auswendig gesprochen, wenn ich es mal so formulieren darf, aber eben der Großteil des Stückes wird eben vorgelesen. Und wir werden diesen Hörsaal als Raum natürlich nutzen. Wir haben kein explizites Bühnenbild, sondern das Bühnenbild ist erstmal dieser Hörsaal. Wir werden uns in diesem Raum bewegen. Wir werden natürlich die Untersuchungen ganz klassisch vorne am Pult sozusagen vornehmen. Aber eben auch das, was eben das Krankheitsbild ausmacht, dieser Bewegungsdrang, der mit Alzheimer verbunden ist, das wollen wir natürlich in diesem großen Hörsaal auch ausnutzen, dass eben auch über Distanz gesprochen wird oder eben auch mal zwischen den Reihen gesprochen wird, dass der Zuschauer eben mit eingebunden wird, damit er eben nachvollziehen kann, wie eine solche erste Befragung ausgesehen hat, was für Ergebnisse er hat und dass es auch ein bisschen natürlich ein Bild von Alois Alzheimer und Auguste machen kann. Denn es ist gar nicht so leicht und das haben wir auch hin und her überlegt, wie spielt man denn einen Alzheimer-Patienten und gerade in der szenischen Lesung. Und wir haben uns dann überlegt, wir wollen das eigentlich gar nicht irgendwie jemanden vorführen, sondern einfach wirklich uns anhand dieser Protokolle immer mehr an diesen Menschen herantasten. Also wir haben uns natürlich befasst, was ist das, sind die Symptome dieser Krankheit, wie wirkt sich das Krankheitsbild aus, was sind so typische Verhaltensweisen eines Alzheimer-Patienten. Aber das wird eigentlich alles im Stück erklärt und insofern fanden wir es einfach auch in Bezug auf eben eventuell Alzheimer-Patienten etwas bedenklich, das wirklich zu spielen, sondern wir wollen einfach wirklich die Würde dieser Auguste Deter auch im Raum halten und bewahren und eben uns auch wirklich ein Bild von ihr machen. Es gibt ein ganz berühmtes Foto von ihr, das wird dann auch Verwendung finden, das ist in der Klinik in Frankfurt entstanden. Da sitzt sie ganz ruhig auf ihrem Bett. Es ist eine Frau, die tatsächlich für ihr Alter, also 51, doch schon sehr, sehr alt aussieht, die abgearbeitet aussieht. Eine Frau, die auch wirklich einfach ihr ganzes Leben geschafft hat, die sehr grobe Hände hat. Die hat sie verschränkt vor ihrem Bauch und sie sitzt in diesem Bett und hat aber einen ganz klaren Blick eigentlich in die Kamera. Und das ist ein so eindrucksvolles Foto, dass wir das einfach auch im Raum stellen wollen, immer wieder aufgreifen wollen, sozusagen mit den Dialogen und diesem Foto dieser Frau ein Gesicht geben wollen.
Du hast eben erzählt, Konrad und Ulrike Maurer haben sich mit der Person Alois Alzheimer beschäftigt und dieses Buch eben veröffentlicht. Stammen jetzt die gelesenen Parts im Stück alle aus dem Buch oder habt ihr da nachträglich auch was bearbeitet noch?
Nein, also die Parts stammen eigentlich alle aus dem Buch, was zumindest die Originalakten angeht, das sind wirklich 1:1 Kopien. Die Situationen, die drumherum gebaut worden sind, orientieren sich auch an Erinnerungen, an Memoiren von Alzheimer, aber auch eben von Alzheimers Kollegen, die Ulrike Hoffmann, die dann eben das Ganze sozusagen in eine Fassung gebracht hat, die hat sich auch sehr stark eben an den Forschungsergebnissen von den beiden Maurers orientiert und einfach sozusagen historische Situationen in eine dialogische Form noch zusätzlich gebracht. Das Einzige, was tatsächlich dann dazu erfunden ist, ist eine allerletzte Szene, die sozusagen den Bogen in die Gegenwart schlägt und eine Gedächtnissprechstunde vorstellt, also wie sie heute in psychiatrischen Kliniken oder psychiatrischen Praxen gemacht wird.
Nun, Alzheimer ist ja gerade auch in Filmen medial ein aktuelles Thema. Also es gibt ja zum Beispiel den Til Schweiger-Film, den Honig im Kopf, oder den Sieveking-Film Vergissmeinnicht, der ja auch etwas ernster ist. Aber ist es deiner Meinung nach wichtig, dass man mit so einem, sag ich mal, ernsten Thema auch wie jetzt im Schweiger-Film vielleicht ein bisschen leichter umgehen kann und das irgendwo in die zentrale Mitte der Gesellschaft trägt?
Also zunächst mal muss man natürlich sagen, klar, dadurch, dass unsere Gesellschaft immer älter wird, sind natürlich Krankheiten wie Alzheimer oder ähnliche Demenzkrankheiten verstärkt einfach in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt. Also es gibt immer mehr Alzheimer-Patienten, das kann man sich ganz leicht anhand der Statistiken anschauen. Es gibt ja natürlich auch immer mehr Parkinson-Patienten. Das ist natürlich eine Entwicklung, die Alzheimer tatsächlich auch ein bisschen vorausgesehen hat. Was sicherlich auch Teil seiner Forschung war, wieso er so intensiv sich als Hirnforscher betätigt hat. Denn er hat natürlich schon zum damaligen Zeitpunkt gesehen, dass die Leute immer älter werden. Und es kommt auch an einer Stelle in dem Stück vor, dass Alzheimer mit einem Kollegen über die Gesellschaft der 100-Jährigen spricht. Die haben wir jetzt natürlich noch nicht erreicht, diese Gesellschaft der 100-Jährigen. Aber wenn man sich mal guckt, einfach, dass die Lebenserwartung einer Frau mittlerweile bei 81 Jahren, beim Mann 78 Jahre, und vor 100 Jahren waren es noch mal 10 Jahre weniger. Also es steigert sich immer mehr. Alois Alzheimer war ein Mensch, der sehr locker auch umgegangen ist mit seinen Patienten und der durchaus auch einen komischen Charakter hatte. Also insofern auch, wenn man sich die Filme wie im Honig im Kopf anschaut oder so, ich glaube, es ist ganz im Sinn von Alois Alzheimer, eben sich auch vor solchen Krankheiten gar nicht zu fürchten, sondern ganz bewusst auch damit umzugehen und auf den Menschen einzugehen. Es gibt in dem Stück eine Stelle, die Alzheimer'sche Krankheit zeichnet sich ja dadurch aus, dass Patienten auch sehr oft in Angststimmungen verfallen, verängstigt sind, weil sie eben nicht mehr erkennen, in welcher Situation sie sind oder was sie umgibt oder in welchem Raum sie sind, das nicht mehr einschätzen können. Und Alzheimer, das ist tatsächlich historisch überliefert, hat dann gerne Witzchen gemacht oder Kinderlieder vorgesungen oder Tänzchen vorgeführt, um die Patienten zu beruhigen. Insofern, glaube ich, ist eine humorvolle Auseinandersetzung mit diesem Thema eigentlich auch gar nicht so grundverkehrt. Und ich selber weiß es auch wiederum, wenn ich zurückdenke an meinen Zivildienst, den ich in einem Altenheim gemacht habe und wir da auch einige Alzheimer-Patienten hatten. Das Beste war einfach tatsächlich menschlich mit denen umzugehen, eben auch wenn die sich nicht mehr erinnern konnten, in welcher Situation sie sind oder sowas. Dann war es oft einfach mit einem kleinen Witz oder so, konnte man die ganz schnell wieder eben an sich andocken, sozusagen, wieder sozusagen begreiflich machen, dass eben da jetzt gerade jemand gegenüber sitzt, den sie vielleicht nicht erkennen, aber der sich mit ihnen befasst, mit ihnen spricht und mit ihnen auseinandersetzt. Und so kann man die, glaube ich, ganz gut an sich ranholen.
Das ist ja jetzt ein sehr spezielles Thema, besonders für ein Theaterstück. Und das Theaterstück wurde ja auch schon mal aufgeführt. Mich würde mal interessieren, wurde irgendwie eruiert, was da für ein Publikum gekommen ist? Weil es geht ja auch darum, sich mit seinen Ängsten über Krankheit auseinanderzusetzen, was man ja vielfach verdrängt. Das geht ja auch um Tod dann irgendwann. Wurde da mal geguckt oder glaubst du, dass da ein anderes Publikum kommt, als was normalerweise zu euch ins Theater kommt?
Ja und nein. Also es ist ja nicht das einzige Stück, das sich mit der Krankheit Alzheimer auseinandersetzt. Es sind auch in den letzten Jahren vermehrt Stücke zu diesem Thema entstanden. Es gibt zum Beispiel von Nies Mommel-Stockmann ein Stück, das heißt Der Mann, der die Welt aß. Da geht es um eine Vater-Sohn-Beziehung, wo der Vater an Alzheimer erkrankt, der Sohn ihn dann aufnehmen muss in seine Wohnung. Es gibt aber auch von Daniel Kall ein Stück, das heißt Wege mit dir, das eben die Geschichte eines Ehepaares, wo der Mann an Alzheimer erkrankt und die Frau eben ihn begleitet und wie sie sich immer mehr mit der Situation auseinandersetzen muss. Persönlich, also was die Akte Auguste D. und die Uraufführung in Zürich angeht, das weiß ich nicht, wie da das Publikum ist. Ich kann es allerdings einfach vergleichen mit Erfahrungen, die wir am Zimmertheater gemacht haben. Es gibt in Tübingen ja auch noch Petra Fonin, Kabarettistin, Schauspielerin, und die hat in der letzten Spielzeit bei uns ein Stück über Sterbebegleitung gemacht, ein Theater-Chanson-Abend. Und da kann man oder konnte man schon erkennen, es ist ein anderes Publikum, das da ins Zimmertheater gekommen ist. Es waren tatsächlich viele Angehörige dabei. Es gab auch immer wieder Gespräche nach den Vorstellungen, wo sich dann die Menschen ausgetauscht haben, wo sie einander von Erfahrungen berichtet haben, auch zusammen dann mit Petra Fonin, der das Thema sehr, sehr wichtig ist, dann sich ausgetauscht haben. Und ich denke mal, das wird im Fall die Akte Auguste D. ähnlich sein. Ich meine, wir machen das Stück nicht umsonst im Zusammenhang mit der Alzheimer-Gesellschaft. Das ist auch der Vorschlag für dieses Stück, kam von der Alzheimer-Gesellschaft. Die haben an diesen 100. Todestag von Alois Alzheimer erinnert. Die Alzheimer-Gesellschaft hat dann wiederum den Kontakt zur Universitätsklinik hergestellt. Ich denke sicherlich, dass ein Publikum auch aus den Unikliniken rauskommen wird, wenn es schon eben in der Universitätsklinik stattfindet. Das sind natürlich auch Mitarbeiter, die tagtäglich dann mit solchen Krankheiten auch konfrontiert sind, denn die Klinik für Psychiatrie ist ja eben auch eine Klinik, die nicht nur eben Psychosen oder Ähnliches behandelt, sondern sich eben auch mit Gehirnkrankheiten, Nervenleiden auseinandersetzt. Und insofern wird es, glaube ich, ganz spannend, auch mit den Leuten dann sich hinterher auseinanderzusetzen und zu sehen, was haben die für Eindrücke von diesem Stück auch, was können die uns aus ihrer Alltagserfahrung berichten. Wir haben auch jetzt in Vorbereitung uns immer wieder auseinandergesetzt mit dem Thema, haben uns Dokumentationen zu dem Thema Alzheimer angeguckt, wo es eben auch ganz klar auch darum geht, um Angehörige, die zum Beispiel einen Patienten begleiten, aber auch was für Behandlungsmethoden gibt es mittlerweile, welche Möglichkeiten zur Früherkennung der Krankheit gibt es, wie kann man den Ausbruch der Krankheit herauszögern, verhindern kann man ihn ja leider nicht, aber eben wie kann man das Gedächtnis stärken und das Gehirn stärken? Und insofern denke ich, wird es auch ein ganz spannender Diskurs mit der Auseinandersetzung mit den Zuschauern dann. Wir machen das Stück ja dann auch, also wir behalten die szenische Lesung dann im Spielplan. Es wird im Frühjahr dann nochmal eine zweite Vorstellung in der Psychiatrie geben, im Hörsaal der Psychiatrie. Aber es wird dann auch immer wieder im Zimmertheater zu sehen sein. Und ich denke, und ich hoffe, dass wenn wir dann auch Publikumsgespräche danach ansetzen, dass wir da nochmal auf eine ganz andere Weise eben mit Menschen in Kontakt kommen. Denn klar, als Theatermacher, als Schauspieler oder jetzt in meinem Fall als Dramaturg, der die Lesung einrichtet, versucht man sich zwar auseinanderzusetzen, aber mal abgesehen jetzt von meinem Zivildienst oder persönlichen Erfahrungen, die Schauspieler mitbringen, sind wir natürlich auch erstmal Laien, was den Bezug angeht. Und insofern finden wir es dann sehr spannend, dass wir eben auch mit den Mitarbeitern der Psychiatrie auch immer wieder Ansprechpartner haben, wo wir Rückfragen stellen können, eben gerade medizinische Fragen oder medizinische Fachbegriffe, die uns nicht ganz klar sind. Ja, es ist eine spannende Auseinandersetzung und hat sicherlich uns auch anders bewegt. Also gerade die Nicole Schneider, die eben auch lesen wird in dem Stück, die hat dann bei einer Leseprobe wirklich auch wieder den Bezug zur Realität hergestellt, weil sie nämlich jetzt zu Weihnachten nach Hause fährt und dann einen Freund, der an Alzheimer erkrankt ist, besuchen wird. Das sind natürlich Zusammenhänge. Irgendwann werden wir, glaube ich, alle mit ähnlichen Themen konfrontiert, früher oder später.
Michael Hanisch vom Zimmertheater zu dem Stück Die Akte Auguste D., Premiere am Samstag, 19.12. im Hörsaal der Klinik. Michael, hast du noch was zu lesen dabei eigentlich?
Ah, natürlich habe ich noch was zu lesen dabei. Ich würde direkt in der Befragung zwischen Alzheimer und Auguste wieder einsteigen. Und zwar gleich am Tag danach, also ich hatte ja vorhin vom 28. November 1901, jetzt am 29. November 1901 wieder Alzheimer und Auguste. Wie geht es Ihnen? Es ist immer eins wie das andere. Wer hat mich denn hierher getragen? Wo sind Sie hier? Im Augenblick, ich habe vorläufig, wie gesagt, Mittel habe ich nicht. Man muss sich eben, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht. Ach, liebe Zeit, was soll denn? Wie heißen Sie? Frau Dieter Auguste. Wann sind Sie geboren? 1800 und In welchem Jahr sind Sie geboren? Dieses Jahr. Nein, vergangenes Jahr. Wann sind Sie geboren? 1800? Ich weiß nicht. Was habe ich gefragt? Ach, Dieter, Auguste. Haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter. Wie heißt sie? Thekla. Wie alt ist sie? Sie ist verheiratet in Berlin, Frau Wilke. Wo wohnt sie? Wir wohnen in Kassel. Wo wohnt ihre Tochter? Waldemarstraße. Nein, anders. Wie heißt ihr Mann? Ich weiß nicht. Welchen Namen hat ihr Mann? Mein Mann ist augenblicklich nicht da. Wie heißt ihr Mann? August Wilhelm Karl. Ich weiß nicht, ob ich das so angeben kann. Was ist ihr Mann? Kanzlist. Ich bin so verkehrt, ich kann nicht. Wie lange sind Sie schon hier? 2 Tage wohl. Wo sind Sie hier? Das ist wohl Wilhelmshöhe. Wo ist Ihre Wohnung? Also Frankfurt am Main. In welcher Straße? Waldemarstraße nicht, nein, also eine andere. Warten Sie einmal. Ich bin ja so sehr... Sind Sie krank? So runter zu das Rückgratmeer. Kennen Sie mich? Ich glaube, Sie haben mich schon 2-mal behandelt. Nein, entschuldigen Sie, ich kann nicht. Was haben wir für ein Jahr? 1800. Welcher Monat? 2. Monat. Wie heißen die Monate? Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Welcher Monat ist jetzt? Der 11. Wie heißt der 11. Monat? Der letzte, also nein, nicht der letzte. Welcher? Ich weiß nicht.
Okay, das ist ein ganz schönes Stück, wenn man sich da mal reinhört, gerade was du vorgelesen hast. Die Schauspieler Nicole Schneider und Robert Arnold werden Alzheimer und Auguste Dieter spielen. Haben Sie sich die Rollen eigentlich selber ausgesucht auch, oder?
Nee, das habe ich gemacht. Also ich habe den Text auch ein bisschen gekürzt, weil er sonst zu lang gewesen wäre für eine szenische Lesung. Man will ja auch das Publikum nicht überfordern, gerade bei einer szenischen Lesung, wo eben manche Vorgänge eben nicht ausgespielt werden, sondern nur erklärt werden, vorgelesen werden, Regieanweisungen gelesen werden. Und insofern musste ich natürlich überlegen, wer wann in welcher Szene welche Figur übernimmt. Es ist so, Auguste und Alzheimer, die sind immer ganz klar aufgeteilt. Robert wird Alzheimer lesen, Nicole natürlich dann Auguste lesen. Einfach natürlich aus der Situation heraus, dass da ein Mann eine Frau befragt und einfach auch so vom Altersverhältnis passt das jetzt so ganz gut. Also Nicole ist so ähnlich alt wie Auguste Dieter zum damaligen Zeitpunkt war und Robert ist ungefähr so alt wie Alzheimer zum damaligen Zeitpunkt war. Bei den anderen Szenen variieren wir durchaus ein bisschen oder habe ich durchaus ein bisschen variiert. Also es ist auch nicht immer ganz geschlechterspezifisch aufgeteilt. Es kann also durchaus sein, dass Nicole auch eine Männerrolle liest, Robert dann Frauenrollen liest. Wichtig war mir einfach auch, dass es ausgewogen ist innerhalb der szenischen Lesung, dass jeder Schauspieler ungefähr gleich viel zu lesen hat, dass es nicht ein einseitiges Verhältnis wird. Und ich fand es auch eigentlich ganz spannend, dass eben auch durchaus dann mal mit den Geschlechtern gespielt wird. Dann zum damaligen Zeitpunkt gab es natürlich sowas wie Ärztinnen noch überhaupt nicht. Die Frauenbewegung kam ja gerade auch erst auf und insofern fand ich das eigentlich auch ganz spannend, eben dann mal Nicole eben einen Arzt der damaligen Zeit lesen zu lassen.
Ich kann mir immer noch nicht genau vorstellen, wie man aus so einer Lesung wirklich ein spannendes Theaterstück macht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, die lesen beide in diesem monotonen Ton und mit auch relativ wenig Informationen, das stellt die Situation dar. Aber was macht ihr, damit da ein Spannungsbogen entsteht? Also ich kenne das Stück nicht mal, vielleicht ist das ja auch ein bisschen naiv gefragt. Wie ist die ganze Inszenierung aufgebaut?
Also es ist natürlich so, bei einer szenischen Lesung, deswegen sagt man eben szenische Lesung auch dazu, man sucht natürlich schon Vorgänge, die das Ganze eben spannend machen. Und wir haben uns einiges überlegt, eben auch wenn Texte gelesen werden, die mit Bildern sozusagen zu unterlegen oder Bilder zu schaffen, zu spielen, sei es jetzt eben im Raum über unterschiedliche Distanzen, sei es über den Einsatz von Musik. Es gibt immer wieder einen Akkord, der wiederkehrt, der zwischen den Szenen kommt, der dann natürlich auch, der Akkord ändert sich dann, greift eben ein früheres Thema wieder auf innerhalb der Musik und gibt sozusagen auch eine Struktur vor. Und dann haben wir uns einfach tatsächlich auch Vorgänge überlegt, die vielleicht auch manchmal ein bisschen witzig sein sollen. Zum Beispiel, wenn es um eine Untersuchung an einem Gehirn geht, jetzt verrate ich einfach mal ein bisschen was, Wir wollten natürlich kein Gehirnmodell vor uns liegen haben oder auch kein echtes Gehirn, sei es auch jetzt noch ein tierisches Gehirn, kann man ja beim Metzger tatsächlich kaufen, oder eins aus der anatomischen Sammlung. Nee, wir wollten einfach sozusagen den Gedanken aufgreifen. Es wird einfach gesagt, Gehirnuntersuchung. Und dann haben wir mehrere Lupen einfach, durch die Schauspieler dann wiederum den Text lesen, sich gegenseitig anschauen. Dadurch natürlich verfremdeten sich die Gesichter, weil natürlich dann durch die Lupe ein Auge mal größer erscheint, mal kleiner erscheint, je nachdem, in welche Distanz man geht. Und insofern haben wir uns da eben ein bisschen was ausgedacht. Es wird natürlich auch, es kommt in dem Stück immer wieder vor, dass eben der Name Frau Auguste Deter so eine große Rolle spielt. Diesen Namen wollen wir einfach auch immer wieder aufgreifen. Und zwar indem wir einfach auch mit Buchstaben spielen. Also großen Buchstaben, die auf Kartons geklebt sind und dann eben ja so ein bisschen Scrabble-mäßig aneinandergesetzt werden und mal in der richtigen Reihenfolge, mal in der falschen Reihenfolge. Es geht ja auch immer ganz oft darum, dass eben Auguste Deter sich zwar an ihren eigenen Namen erinnern kann, aber es gibt zum Beispiel immer wieder eine wiederkehrende Szene, dass sie ihren Namen nicht mehr schreiben kann. Und das wollten wir einfach mit solchen Mitteln dann aufgreifen. Und dann ist natürlich ganz interessant, also ich habe das jetzt hier so ein bisschen natürlich monotoner gelesen, natürlich ein Schauspieler legt natürlich trotzdem nochmal andere Akzente auf das Ganze. Und das, was ich aber jetzt schon hier beim Vorlesen gerade versucht habe, eben mit dem, wie heißen die Monate, und dass dann Frau Deter eben so ganz schnell die Monate aufzählen kann, ist natürlich auch ein typisches Symptom dieser Krankheit, dass eben so Grundsätzliches ganz stark noch verankert ist, eben Erinnerungen an eben die Namen der Monate und dann aber das Gegenwärtige eben nicht mehr eingeordnet werden kann. Oder dass eben, dass sie sich an den Namen der Tochter erinnern kann. Auch das ist so ein ganz typisches Symptom. Aber auf der anderen Seite, nur nochmal einfach als Ergänzung, er fragt ja immer, wo sind wir hier? Und sie sagt immer Kassel, Wilhelmshöhe. Das Stück oder die Szene spielt in Frankfurt am Main und Auguste Deter lebt auch in Frankfurt am Main mit ihrem Mann zusammen, aber sie ist in Kassel geboren. Das heißt, insofern, da kriegt sie nicht mehr den Link hin, dass sie eigentlich jetzt in Frankfurt ist. Die Straße, Waldemarstraße, die sie da immer wieder erwähnt, das ist die richtige Adresse, wo sie mit ihrem Mann wohnt, aber sie kann sich nicht mehr an den Ort erinnern. Und deswegen, auch das ist ja ein typisches Alzheimer-Symptom, die eben Kindheitserinnerungen eine ganz große Rolle spielen. Und deswegen wohnt sie natürlich in Kassel, wo sie aufgewachsen ist. Oder ein anderes Beispiel eben, dass sie Gegenstände eigentlich erkennen kann, was man in der Eingangslesung, wo er ihr verschiedene Gegenstände zeigt und sie die ganz eindeutig benennen kann. Und das ist auch so ein typisches Symptom. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine Szene, wo sie Gegenstände ertasten soll, also Augen geschlossen hat und Alzheimer ihr Gegenstände in die Hand drückt. Und das ist nicht mehr ganz so einfach, die Gegenstände wiederzuerkennen. Also sie braucht dann wohl immer wieder auch den optischen Reiz, der sie an einen Gegenstand heranführt. Und allein übers Tasten funktioniert das nicht mehr so eindeutig. Und solche Elemente können wir natürlich auch in der szenischen Lesung dann aufgreifen. Also diesen Vorgang werden wir natürlich mitspielen, weil er einfach ein sehr spannender Vorgang ist, einfach auch nochmal ein bisschen was über die Untersuchungsmethoden der damaligen Zeit uns erzählt.
Du sagst jetzt, also auch wenn es eine szenische Lesung ist, gibt es durchaus eine schauspielerische Tätigkeit. Gerade jetzt die Rolle von der Auguste, die ja Nicole Schneider übernehmen wird. Wie hast du es erlebt? Wie hat sie sich darauf vorbereitet? Auch jetzt vielleicht im Verlauf, der gibt es ja durchaus auch Proben. Wie war die Entwicklung da bei ihr?
Naja, also wir sind erstmal natürlich von dem Text ausgegangen. Wir haben uns erstmal ganz intensiv mit dem Text auseinandergesetzt. Eben, ich habe zwar eine Strichfassung vorbereitet, aber wir haben natürlich nochmal gemeinsam überprüft, ist diese Strichfassung in sich schlüssig, macht sie Sinn? Und dann haben wir uns einfach auch ganz viel erstmal über Gespräche ausgetauscht, über eigene Erfahrungen mit dem Krankheitsbild. Dann natürlich auch über die entsprechende, also es gibt als Grundlage gibt es auch eben noch dieses Buch von Konrad Ulrike Maurer zu, nicht nur zur historischen Persönlichkeit, also zu Alzheimer, sondern eben auch zur Krankheit an sich. Da haben wir uns natürlich mit dieser Krankheit auseinandergesetzt, uns die Symptome angeguckt. Und was für uns, glaube ich, ganz, ganz wesentlich war, waren tatsächlich die Gespräche untereinander, einfach um rauszukriegen, wie wollen wir das Ganze umsetzen? Wollen wir ein eine kranke Person oder an eine an dieser Krankheit erkrankte Person vorführen, oder wollen wir tatsächlich eher mit den Begriffen spielen und den Symptomen spielen und jedem selbst sozusagen ein Bild überlassen? Und das ist auch das, wofür wir uns jetzt letztendlich entschieden haben, eben dass jeder sich ein eigenes Bild macht. Aber ich glaube trotzdem, dass natürlich die persönliche Auseinandersetzung mit dem Ganzen nicht nur Nicole Schneider, sondern auch uns andere eben geprägt hat. Denn natürlich, gerade wir natürlich auch im Theater, wo das Denken eine ganz entscheidende Rolle spielt, das Sprechen eine entscheidende Rolle spielt, eben Gedanken in Worte zu fassen, diese Worte zu leben, zu erwecken, sich mit diesen Worten auseinanderzusetzen, Bedeutung hinter den Worten zu suchen, in der Sprache den Worten noch eine zusätzliche Bedeutung zu geben. Das sind ja alles Arbeitsprozesse, die gerade beim Schauspieler natürlich ganz stark ausgeprägt sind. Also wir reden davon am Theater immer sozusagen das Futter suchen, das in einem Text drinsteckt, und eben das Material dahinter sehen und dieses Material zum Leben zu erwecken. Und insofern haben natürlich die Gespräche, die wir auch über die Krankheit geführt haben, uns persönlich beschäftigt, haben uns auch natürlich an eigene Ängste erinnert. Natürlich, glaube ich, jeder von uns Angst, irgendwie sein Gedächtnis, sein Denken zu verlieren, sich nicht mehr artikulieren zu können, in einem gewissen Maße dann natürlich auch hilflos zu sein, orientierungslos zu sein. Und das ist natürlich auch das Interessante an so einem Probenprozess, dass man sich eben auch mit eigenen Ängsten, den eigenen Ängsten stellen muss, mit eigenen Ängsten konfrontiert wird. Und insofern, glaube ich, hat das, wenn man so ein Stück macht, auch fast ein bisschen eine therapeutische Funktion für uns Beteiligte, dass man sich eben auch damit auseinandersetzen muss.
Was kommen noch für Rollen vor? Du hast eben gesagt, ihr spielt da auch ein bisschen mit den Geschlechterrollen. Also es sind ja nicht nur die zwei. Ich schätze mal, es kommt vielleicht auch noch der Ehemann der Auguste vor.
Genau, also es gibt natürlich noch den Herrn Dieter, der natürlich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt reinbringt, nämlich den Aspekt des Angehörigen, der sich eben mit dieser Krankheit auseinandersetzen muss. Und insofern auch, wenn das Stück eben vor 100 Jahren angesiedelt ist oder vor über 100 Jahren natürlich angesiedelt ist, auch ihn bewegen natürlich genau die gleichen Aspekte, die heute Angehörige bewegen. Also dieses Gefühl, dass der Mensch, mit dem man so lange zusammengelebt hat, verloren geht, dass eben den Menschen, mit dem er Kinder gehabt hat, Kinder aufgezogen hat, eine Familie gegründet hat, dass dieser Mensch ihm langsam entgleitet und dass er auch nicht weiß, wie er mit diesem Menschen umgehen soll. Also er kann plötzlich nicht mehr, er weiß nicht mehr, was er machen soll, weil Auguste wütend wird, weil sie zum Beispiel Kartoffeln schält, aber diese Kartoffeln dann nicht ins Wasser tut, um sie zu kochen, sondern sie reiht sie der Größe nach auf, und er kriegt das mit, also es schildert er so, und auch das ist wieder historisch, also nachgewiesen sozusagen. Sie reiht die auf der Größe nach, und als er sie dann nimmt und ins Wasser wirft, die Kartoffeln zum Kochen, wird sie unglaublich wütend. Und das ist ein Aspekt, den er an seiner Frau bisher nicht kannte, dass sie wütend sein kann. Oder er sagt dann, dass Auguste immer sehr reinlich gewesen wäre, man sehr auf ihr Äußeres geachtet hätte. Und er kann dann plötzlich nicht mehr verstehen, dass sie eben nicht mehr frische Kleidung anzieht, sondern dreckige Kleidung anzieht. Alzheimer muss ihr erklären, dass das plötzlich eben auch für Auguste keine Rolle mehr spielt, dass sie sich eben selbst verliert und diese Alltäglichkeiten für sie eben nicht mehr alltäglich sind.
Auguste Dieter, die Patientin von Alois Alzheimer, an ihr protokollierte er die Alzheimer-Krankheit und hat seine Ergebnisse 1906 auf einer Fachtagung in Tübingen vorgestellt. Michael, was gab's da für Reaktionen zu? Was waren die Konsequenzen?
Also zunächst muss man mal sagen, nicht allein anhand der Protokolle hat er dann die Krankheit erforscht, sondern er hat Auguste Dieter 1901 kennengelernt. Er ist dann 1904 nach München gegangen, an die Königlich Bayerische Psychiatrie, hat dort dann weiter geforscht. Und 1906 ist Auguste Dieter in Frankfurt gestorben. Sie hat übrigens die Psychiatrie nie wieder verlassen. Sie konnte nicht mehr nach Hause, war am Schluss eigentlich kaum noch mehr handlungsfähig. Und als Auguste Deter gestorben ist, hat der Mann von Auguste tatsächlich Alois Alzheimer das Gehirn zur Untersuchung hinterlassen oder überlassen. Und das Gehirn wurde dann nach München geschickt und Alois Alzheimer hat begonnen, dieses Gehirn zu untersuchen, hat davon Schnitte angefertigt und hat sehr schnell erkannt, dass erstmal das Gehirn um ein Drittel geschrumpft war oder geringer geworden ist oder verkümmert ist. Und dass Nervenzellen einfach abgestorben sind und die Verbindung zwischen den Nervenzellen nicht mehr funktioniert hat, dass sich dort sogenannte Plaques abgelagert haben, die ja ganz wesentlich sind eben bei der Alzheimerschen Krankheit, dass eben diese Plaques verhindern, dass die Nervenzellen miteinander kommunizieren können und daraufhin eben verkümmern. Diese Ergebnisse hat er dann am 3. und 4. November 1906 in Tübingen, und jetzt zitiere ich einfach, wie diese Tagung damals hieß: Versammlung südwestdeutscher Irrenärzte. Der Begriff Irrenärzte ist für die damalige Zeit ganz, ganz typisch noch. Man spricht nicht von Neurologen oder Psychiatern oder Ähnlichem, sondern es sind einfach Irrenärzte. Er hat den Fall Auguste Deter anhand seiner Befragungsprotokolle vorgestellt und anhand seiner medizinischen Untersuchungen, die er an dem Gehirn vorgenommen hat. Und die Reaktionen darauf waren erstmal, dass es keine Reaktionen darauf gab. Die Tagung hat sich eigentlich nicht mit diesem Fall, den Alzheimer da vorgestellt hat, auseinandergesetzt. Es gab kaum Rückfragen zu diesem Thema. Professor Gaub, der hier in Tübingen gelehrt hat und sich eben auch sehr mit Psychiatrie auseinandergesetzt hat, er war ja ein Forscher, der sich sehr mit Wahnzuständen auseinandergesetzt hat, sagte, das sei ein einmaliger Fall, dieser Auguste Deter, man könne das doch nicht verallgemeinern. Und zunächst hat eigentlich niemand erkannt, eigentlich, was für eine Krankheit das ist, wie diese Krankheit eben nicht nur im Auguste befallen hat, sondern eben auch andere Menschen befällt. Es wurde im Allgemeinen damals einfach mit Altersblödsinn abgetan. Das war der tatsächlich medizinische Fachbegriff dafür, Altersblödsinn. Dass es eben durchaus eben ein dezidiertes Krankheitsbild ist, wollte damals keiner erkennen. Wir sind aber auch in einer Zeit, wo natürlich gerade die Ergebnisse von Freud eine große Rolle spielen. Bei dieser Versammlung Südwestdeutsche Irrenärzte war übrigens auch C.G. Jung zu Gast und hat eben die Freudschen Ergebnisse vorgestellt. Die Tagung hat sich dann eher tatsächlich mit der Freudschen Analyse auseinandergesetzt als mit organischen Krankheiten. Alzheimer hat trotzdem weiter geforscht an dem Thema. Er ist dann eben nach dieser Tagung zurück nach München gegangen. Er hat dann auch noch weitere Fälle gefunden, wo er eben dasselbe Krankheitsbild dokumentieren konnte. Er hat dann München verlassen und ist nach Breslau gegangen, wo er dann auch 1915 gestorben ist. Die Krankheit selber wurde von einem Kollegen von Alzheimer, dann nach Alzheimer benannt. Und zwar ist das Professor Kreplin aus München, der dann ein Buch über den sogenannten Altersblödsinn verfasst hat und in diesem Buch ein Kapitel über die sogenannte Alzheimersche Krankheit veröffentlicht hat. Und eben dort eben diese Fälle, die Alois Alzheimer in München untersucht hat, beschrieben hat.
Noch kurz zum Stück nochmal zurück. Auch, also Alois Alzheimer hat ja 1901 seine eigene Frau auch verloren. In der Rolle von Robert als Alzheimer, wie kommt er da durch? Kommt da auch die Persönlichkeit Alzheimers und vielleicht auch der mitfühlende Arzt mal durch und nicht nur der reine Forscher quasi?
Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch was ganz Spannendes, dass man eben hier einen Doktor, einen Arzt kennenlernt, der eben den Patienten nicht nur als Patienten ansieht, der nicht nur an Untersuchungsergebnissen interessiert ist, sondern wirklich auch den Patienten als Menschen sieht, als Menschen, der betreut werden will, der versorgt werden will, der eben auch, ich nenne es jetzt mal Zuneigung braucht, Zuwendung braucht, was ich eben vorhin gesagt habe, mit eben, dass man mal vielleicht eben einen Witz macht oder auch mit dem Patienten sich auseinandersetzt. Alois Alzheimer war insgesamt ein Mediziner, der neue Wege bestritten hat. Er zum Beispiel hatte er verhindert, dass seine Patienten ans Bett fixiert werden. Die konnten sich auf den Stationen frei bewegen, beziehungsweise Auguste zum Beispiel konnte sich nicht nur auf der Station frei bewegen, sondern konnte auch raus in den Garten der Klinik. Also die Klinik hatte einen Park, der war natürlich von einem hohen Zaun dann umgeben, aber eben die Patienten waren eben nicht einfach irgendwo angebunden oder ruhig gestellt. Alzheimer hat sich auch gegen den Einsatz von Opiaten oder Morphinen ausgesprochen, um Patienten ruhig zu stellen, sondern er hat einfach gesagt, okay, wenn die Patienten diesen Bewegungsdrang haben, wie es eben bei dieser Krankheit ja auch der Fall ist, dann muss man diesen Bewegungsdrang seinen Lauf lassen. Und dann hat er eher gesagt eben, dass eben dann die Krankenpfleger und die Krankenschwestern halt verpflichtet sind, nach den Patienten zu gucken, dass die sich eben nicht verlaufen, wieder zurückfinden oder dass man sie eben mal aus dem Park wieder zurückholt. Und er hat gesagt, das mag vielleicht mehr Aufwand an Arbeit sein für das Pflegepersonal, aber es ist für den Menschen einfach ja menschlicher, sich wirklich einfach auch so verhalten zu können, wie es der Körper oder die Krankheit gerade einfordert. Was Alzheimer auch versucht hat, eben ist den Menschen, den Kranken oder seinen Patienten Beruhigung zu verschaffen, indem er zum Beispiel Bäder verordnet hat, also warme Wannenbäder, die eben den Körper einfach beruhigen, den Körper müde machen. Das klingt jetzt vielleicht im heutigen Sinn etwas komisch, aber es gibt in dem Stück zum Beispiel eine Stelle, wo Alzheimer dann einem Wärter eben sagt, wenn Auguste unruhig wird und nicht schlafen kann, dann geben sie ihr doch ein halbes Bier, dass sie einfach müde wird. Und ich finde, das zeigt einfach auch, dass da wirklich nicht nur ein Forscher ist, der eben an der Erforschung eines Krankheitsbildes interessiert ist, sondern der eben auch wirklich den Menschen irgendwie noch zugetan ist. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass eben Alzheimer eben auch so ein mitfühlender und humorvoller Mensch war.
Das Ganze spielt ja am Anfang des 20. Jahrhunderts. Gibt es auf der Bühne, kann man ja trotzdem sagen, auch irgendwelche ärztliche Requisiten in dem Bereich oder habt ihr das alles recht modern gestaltet dann?
Wir haben, sagen wir mal so, also wir wollten das ähnlich wie bei dem Gehirn, das wir eben nicht live da haben wollten, wir wollten jetzt auch nicht 1:1 einen Arzt nachstellen. Das heißt, wir haben uns Kostüme rausgesucht für die beiden Darsteller, die sehr zeitlos sind, die genauso um 1901 passen könnten wie 1950, wie im Jahr 2015, einfach eine ganz klassische Hemden, Hosen, Kleider. Wir haben ganz wenig Requisiten, die aber dann sehr bewusst eingesetzt. Wir wollten nicht eine Kliniksituation nachschaffen, denn wir sind ja schon in der Klinik, wir sind ja im Hörsaal. Was soll man da noch groß anders machen? Man hat diesen Raum, man braucht nichts weiteres, man hat dieses Klinikgefühl. Vor dem Hörsaal ist ein typischer Klinikgang. Man sieht von dem Hörsaal, gibt es so eine Fensterfront, rüber auf die psychiatrische Klinik. Also das sind Aspekte, die man eigentlich gar nicht aufgreifen muss. Und insofern verlassen wir uns da auch ein bisschen auf den Raum. Und diese Mittel, die wir eben, diese reduzierten Mittel, die wir eben zum Einsatz bringen, die, glaube ich, machen aber trotzdem dann eine Fülle an Assoziationsmöglichkeiten auf, sodass jeder eben sehr leicht als Zuschauer, Zuhörer damit verknüpfen kann, wo man gerade ist und was eben und in diesem Stück erörtert wird.
Du hast noch zum Schluss einen kleinen Abschnitt aus dem Stück dabei oder aus dem
Kapitel
zum Lesen?
Genau, ein ganz kleiner Abschnitt, der aber für mich ganz eindrucksvoll ist, weil er nochmal auch zeigt, dass Auguste Deter eben zwar an Alzheimer erkrankt ist, aber auch durchaus sich ihrer Situation bewusst ist. Und das ist auch ganz typisch für einen Alzheimer-Patienten, dass sie vielleicht nicht immer erkennen, in welcher Situation sie sind, aber ein Gefühl für diese Situation haben. Und insofern wieder ein Stück aus dieser Befragung. Alzheimer gibt ihr zum Tasten in die Hand ein Brot, Brötchen, Löffel, Bürste, Glas, Messer, Gabel, Teller, Portemonnaie, Markstück, Zigarre und Schlüssel. Auguste tastet und benennt alles sehr schnell. Brot, Brötchen, Bürste, Glas, Messer, Gabel, Teller, Portemonnaie, Markstück, Zigarre, Schlüssel. Alzheimer reicht eine Blechtasse. Auguste tastet. Milchgießer mit einem Teelöffel. Sie öffnet die Augen. Eine Tasse. Alzheimer, schreiben Sie Ihren Namen. Frau. Sie haben nur Frau geschrieben. schreiben Sie Frau Auguste Deter. Auguste schreibt Frau. Sie haben nur Frau geschrieben. Schreiben Sie jetzt Auguste Deter. Auguste schreibt Auguste. Schreiben Sie jetzt Deter. Auguste, ich habe mich sozusagen verloren. Dieser Satz, ich habe mich sozusagen verloren, der war für mich so ein bisschen der Kernsatz an der Vorbereitung dieser ganzen Lesung, weil er einen so zutiefst berührt, finde ich, weil man eben wirklich merkt, dass Auguste sich ihrer Situation, auch ihrer Krankheit, dass irgendwas mit ihr geschieht, sich bewusst ist, aber es eben nicht mehr in Worte fassen kann. Das war für mich auch so ein bisschen in der Vorbereitung, auch für die Schauspieler, haben wir immer wieder über diesen Satz nachgedacht und was eben dieser Satz aussagen kann.
Ja, ist ganz unvorstellbar jetzt, gerade wenn du die Passage da liest und man hört also, dass da wie eine Art Blockade da ist, den eigenen Namen zu schreiben, irgendwie ganz.
Ja. Na, vor allem, sie kann sich ja auch dran erinnern, also das, was ich ganz am Anfang vorgelesen habe, also sie fragt, wie heißen Sie, sagt sie immer wieder Frau Auguste Deter, aber dass sie ihren Namen nicht mehr schreiben kann, das ist natürlich auch sehr berührend, dass man eben das Gefühl für Schrift, für Sprache verliert, wenn es darum geht, das zu Papier zu bringen.
Ich habe mich sozusagen verloren. Kein schöner Schlusssatz in dem Fall, aber können wir trotzdem...
Aber ein bewegender, finde ich.
Genau, ja, können wir so stehen lassen. Wie geht's bei euch weiter im Zimmertheater? Was kommt noch im nächsten Jahr so auf uns zu? Willst du noch was?
Ja, da gibt's. Wir sind gerade sehr, sehr fleißig, denn neben der Akte Auguste D. bereiten wir noch zwei weitere Stücke vor, die auch schon seit Anfang Dezember proben. Das erste wird ein Stück sein, das am 16. Januar Premiere hat. Das Stück hat den Titel auch Deutsche unter den Opfern und ist ein Recherchestück zum NSU. Das ist insofern eine sehr spannende Herausforderung, weil dieses Stück, wir spielen das nach, das hatte seine Uraufführung am Theater Münster, wir kennen auch den Autor, sind auch sehr eng mit dem Autor im Kontakt und da werden wir natürlich von den aktuellen Ereignissen so ein bisschen gerade überrollt mit dieser Aussage von Beate Zschäpe, die verlesen worden ist, die wir jetzt irgendwie in dieses Stück einbauen müssen. Wir waren jetzt auch ein paar Mal beim Prozess in München, insofern, ja, das ist eine sehr spannende Herausforderung. Und wir sind mal gespannt, was sich da vielleicht jetzt noch bis zum 16. Januar ändert und sind uns auch bewusst, dass wir dieses Stück wahrscheinlich dann auch immer wieder verändern werden müssen. Und das zweite Stück ist eine Komödie von Joachim Zelter, der Tübinger Autor, den ja vielleicht einige kennen, hat ein neues Bühnenstück geschrieben, das heißt Biel am See. Das hat am 23. Januar Premiere, eine Komödie, die sich mit dem Kunstmarkt, mit dem Künstler auseinandersetzt, mit den Existenzsorgen von Künstlern, aber auch, wie sich Künstler manipulieren lassen. Insofern ist da auch vielleicht ein Bezug zum Theater wieder da. Ja, das sind die beiden weiteren Projekte, die gerade noch im Raum stehen.
Alles klar, gut. Das war das Lokalmagazin, live am Montagvormittag, in der Wiederholung dann am Dienstag zwischen 6 und 8. Heute in der zweiten Stunde als Gast war da Michael Hanisch vom Zimmertheater in Tübingen. Wir haben geredet über das Stück Die Auguste D., die Premiere am Samstag, den 19.12. dann im Hörsaal der Uniklinik, soweit ich weiß. Und weitere Termine sind dann der 7. Januar nächstes Jahr.
Und ich kann schon verraten, der 17. März, also am 7. Januar wird es dann im Zimmertheater sein und am 17. März dann nochmal im Hörsaal der Uniklinik für Psychiatrie.
Alles klar. Michael, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gern. Tschüss.
Tschüss.